Bevor die Folge losgeht, möchten wir uns natürlich nochmal bedanken bei unseren Partner NFL-Fans in Deutschland, die Gruppe auf Facebook. Für diejenigen, die das auf allen anderen Kanälen hören, die noch nicht Teil dieser Gruppe sind, das ist der Hotspot, wo über Football gesprochen wird und diskutiert wird, wo wir natürlich auch unseren Podcast quasi teilen und dementsprechend schaut da gerne mal rein. Ja, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Und damit herzlich willkommen und ich heiße ihn mit tosendem Applaus zurück in unserer Runde. Der schmerzlich vermisste absolute Fachmann und Koryphäe auf dem Rasen der, wie sagt man, der Götter mit dem ovalen Ball. Florian ist wieder mit dabei. Hallo Florian.
Hi Patrick, um Himmels Willen, die Erwartungshaltung kann ich ja im Leben nicht mehr erfüllen.
Ah. Ja, du weißt, Menschen, die so richtig, richtig krass drauf haben, die machen sich immer rar, weißt du?
Ja, genau. Also das wollte ich einfach mal ausklinken, ne?
Ja, siehst du, deswegen habe ich auch so viele Podcast-Projekte, weil so rar bin ich gar nicht, mir geht's eigentlich überall. Was ein Opener. Ich möchte an dieser Stelle, bevor wir anfangen, ich habe es dir quasi im Vorgespräch schon erzählt, aber ich möchte auch ganz gern das nochmal, dass unsere Hörer hören. Ihr wisst, wir haben noch Coach Patrick mit dabei, der wahrscheinlich noch am Ende dieser Folge noch einen Einspieler hat. Wir nehmen jetzt gerade auf, es ist Dienstag, normalerweise habe ich immer erst mittwochs die Aufnahme. Von daher kommt da wahrscheinlich noch was, was ihr am Ende der Folge hört. Und der Patrick hat vor nicht allzu langer Zeit zu mir gesagt, so ey, der Florian, den du da mit dabei hast, der hat's schon böse drauf, der hat schon richtig Ahnung. Da hast du jemanden richtig guten bei dir im Kader. Und ich sag grad so, oh, das gebe ich gerne so weiter. Und das muss man echt mal lassen, Florian. Du hast ein immenses Fachwissen und vor allem, man könnte meinen, du wüsstest von jedem Spieler auswendig den Namen, der auch nur irgendwann mal irgendwo auf der Tribüne gesessen hat. So fühlt sich's an.
Ja, jetzt bin ich ja ganz verlegen an der Stelle, aber ich muss auch fairerweise dazu sagen, das haben wir auch vorher gesagt, also es gibt einfach Themen, die interessieren einen, ja, und es gibt einfach Themen, die, ja, da hat man einfach Spaß dran und so Zahlen, Daten, Fakten und Spieler und das sind schon Themen, an denen ich echt Spaß habe. Dafür bin ich auch fachlich, ich sag jetzt mal rein, was den Football und die Eigenerfahrung angeht, bei weitem nicht so gut aufgestellt wie du und erst recht nicht so wie der Patrick. Von daher, ja, ich glaube, wir haben eine ganz coole Crew zusammen.
Ja, ich glaube auch. Vor allem, wenn das jetzt alles so weitergeht und wir weiterhin wachsen, dann können wir vielleicht auch den Patrick für die nächste Saison dann auch dazu bringen, dass er mit uns live talkt. Das wäre natürlich richtig geil, wenn er da ein bisschen mehr Zeit einräumt, weil den habe ich ja sehr spontan vor der Saison gefragt. Wenn wir so ein Dreier gespannt hätten, das wäre schon ziemlich geil. Also da hätte ich auch richtig Bock drauf, wenn das dann nicht nur in diesem wir zwei und dann noch der Einspieler von Patrick, wobei ich das auch sehr, sehr cool finde, weil er halt also eine unheimlich smoothe, ruhige Art und Weise. Und das Geile ist, es war ja mein Coach gewesen, ne? Der ist nur so im Podcast. Der hat uns manchmal richtig zur Sau gemacht. Also ich hatte selten so viel Angst vor einem Menschen wie vor dem.
Da siehst du mal, so unterschiedlich kann das sein, auf und neben dem Feld.
Oberste Regel, ich habe es Gott sei Dank nicht selbst gemacht, aber wir hatten einen Spieler, der hat sich sehr, sehr geärgert gehabt und der hat seinen Helm auf den Boden geworfen. Daraufhin ist Patrick komplett ausgerastet. Und hat ihn einfach zur Sau gemacht, also er hat ihn richtig zur Sau gemacht, hat immer gesagt, das ist deine Lebensversicherung, du Vollidiot. Er hat gesagt, du kannst alles machen, aber du wirfst niemals deinen Helm auf den Boden. Und seitdem ist auch nur niemand ansatzweise gewagt, diesen Helm nicht butterweich samt auf dem Boden zu landen.
Ja, da siehst du mal, das hat nachhaltig Eindruck geschindet.
Ja, ich habe heute noch Angst und ich fühle noch nicht mal mehr Football, wenn ich irgendeine Mütze absetze.
Ja, also sieht man das, hier kann man heutzutage sogar richtig Erziehung mitnehmen.
Ja, und er hat aber auch recht gehabt. Ich meine, der Helm im American Football, das ist deine Lebensversicherung. Das ist Fakt.
Ja, und das sieht man ja auch schon in unserer. Es gibt so ein paar Sachen, die für unseren Podcast und auch für den Football wichtig sind. Das ist irgendwie für uns das Mikrofon und der Football und der Helm. Ne? Also es sind so neben dem Rasen die drei Faktoren, die man irgendwie zusammenbringen sollte beim Football. Von daher, glaube ich, steht der Helm wie der Football genauso unablässig im Prinzip für diesen Sport. Und ja, ich glaube, wir hatten, also A, hatten wir wahnsinnig viele geile Themen, die ihr beiden zum Glück in den letzten Wochen abgedeckt habt. Aber wir haben auch mit Sicherheit richtig coolen Football dieses Wochenende gesehen oder vergangenes Wochenende gesehen. Und ich schauen mit Sicherheit auch mal mit einem Auge noch auf die nächste Woche.
Ja, aber ich möchte ganz kurz noch einen Blick zurückwerfen, weil es war für mich das Spiel, wo ich dachte, so, jetzt ist der Florian nicht da. Ich brauche sofort eine Meinung dazu. Ich habe ja meine Meinung schon im Podcast geäußert.
Ja.
Die Saints
ich weiß sogar, haben was du
gegen
willst.
Die Buccaneers gespielt. Und ich weiß, es war sehr knapp.
Ja, also man kann es auch nicht spielen nennen.
Ja, nee, also es war ja sehr knapp, dass Tom Brady irgendwann mal einen Touchdown geworfen hat.
Ja, oder aussah wie ein Footballspieler.
Was war denn da los? Also das war wann? Das war Week 8 vor zwei Wochen? Week 8?
Nee, das war doch letzte Woche.
War das letzte Woche gewesen? Warte, ich check das nochmal. Week 9. Packers 49ers war das gewesen.
Ja, Saints Buccaneers, letzte Woche.
Oh, das fühlt sich an die Monate.
Das war das Monday Night Game gewesen. Oder Sonntagnachtspiel gewesen. Ja, also sind wir ganz ehrlich, also ich bin ja ein glühender Anhänger von Tom Brady, aber ich habe noch nie gesehen, dass der Mann so beschissen Football spielt wie in diesem Spiel. Also er sah, also ohne Witz, ich glaube, das war das schlechteste Spiel seiner Karriere, aber...
Auch von den Stats her, ne? Das war das schlechteste Spiel seit 2011. Das war das schlechteste Spiel von ihm seit 2011.
Ja, also man kann die Stats sehen, aber man kann auch den Augencheck haben. Das, was man sieht, und es war einfach ganz, ganz schlecht, ja. Aber ich glaube, er hat dieses Wochenende auch wieder gezeigt gehabt, dass er doch einigermaßen gut Football spielen kann. Ja, das sind so ein bisschen die Themen, die da natürlich mitspielen. Aber ich glaube, und das ist ein Thema, was für mich auch heute mit Sicherheit diskutiert werden sollte, die Bucks sind mit Sicherheit richtig gut. Die werden auch in die Playoffs kommen, die werden auch weit gehen. Aber ich glaube, dass die Bucks definitiv ein Problem oder wie nennt man das? Accident waiting to happen. Also ich glaube, der Trainer, er hat das ja auch ganz offen gesagt, dass Brady ziemlich beschissen gespielt hat und Bruce Arians und sie haben schon einige Charaktere in diesem Team und ich kann mir schon vorstellen, dass das echt zu Problemen führen kann, wenn die am Ende des Tages nicht erfolgreich sind, weil auch eine unfassbare Erwartungshaltung nicht nur in der ganzen Football-Community, auch innerhalb dieses Teams herrscht. Jetzt haben sie mit Antonio Brown jemanden dazugenommen, der mit Sicherheit dafür bekannt ist, nicht unbedingt der ruhigste Mensch zu sein. Allein das stelle ich mir schon mit zwei Wide Receivern wie Mike Evans jetzt hast du vor dem Spiel mich gelobt gehabt, dass ich genau die alle Personen kenne. Jetzt fällt mir Chris Godwin, der andere Receiver. Das ist schon ein Problem, wenn du auf einmal drei Top-Receiver hast. Das sind ja auch alles so ein bisschen Diven, die müssen alle ihre Bälle bekommen, die müssen alle ihre Yards und ihre Touchdowns machen. Ich glaube, dass Brady da auch in diesem Spiel ein gutes Auge für hatte, das zu verteilen. Aber wie gesagt, ich glaube einfach, dass die Bucks echt so an der einen oder anderen Stelle schon so Explosionsgefahr haben. Das ist so mein Gefühl, rein vom Gucken, aber ich weiß nicht, wie es dir geht.
Sagen wir es einfach mal so, ich stimme dir mit allem überein, oder eigentlich weitestgehend. Was mich ein bisschen überrascht hat, war die Aktion mit Antonio Brown. Also, ich meine, der gute Mann war jetzt ja nicht gerade frei von Skandalen. Und mich hat ehrlich gesagt gewundert, weil der doch schon sehr unberechenbar ist.
Ja.
Und mir war es auch so, weiß ich nicht, ob das jetzt am Ende vielleicht sogar zu Unstimmigkeiten führen könnte. Ich meine, der Mann will halt auch wieder spielen. Und was ich halt auch schon, übrigens an dieser Stelle meine kleine Empfehlung für die Leute, die da draußen Sky haben, ist jetzt unbezahlte Werbung, es gibt eine Serie mit, die spielt so ein bisschen um dieses Leben, um die Footballer drumherum, das heißt Ballers, ist produziert von Mark Wahlberg und in der Hauptrolle ist Dwayne The Rock Johnson, der ja übrigens auch Football gespielt hat, der hat ja mal bei den Dolphins gespielt, ne? Der war ja, oder beziehungsweise der war im Rookie-Dingsbums gewesen, hat es dann aber nicht den Cut geschafft und ist dann quasi nicht weitergekommen. Und ich glaube, sein Vater hat doch, glaube ich, auch irgendwie, sein Onkel hat doch, glaube ich, NFL sogar gespielt. Egal, auf jeden Fall, es gibt eine Serie, die heißt Ballers und die beschreibt so ein bisschen das Leben der Stars oder der Football-Stars außerhalb des Feldes, weil, wir müssen bedenken, das sind ganz junge Leute. wenn die quasi gedraftet werden. Ne? Die meisten gedrafteten Spieler sind gerade so nach amerikanischem Standard volljährig, also sprich 21. Und dann stell dir mal vor, dass du von heute auf morgen einen Vertrag bekommst über 5, 6, 7, 10 Millionen Dollar.
Ja.
Und damit, und das ist übrigens auch der Grund, warum es sehr viele Talente im American Football gibt, die quasi nach sehr kurzer Zeit schon sehr böse abgestürzt sind. Weil auf einmal ist es halt wirklich so dieses Thema, ja, ausgelassene Partys, Drogenexzesse und so weiter und so fort. Und diese Serie Ballers beschreibt das eigentlich ganz gut. Und jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, was ich meinte mit Antonio Brown. Antonio Brown ist für mich so das Sinnbild von jemandem, der es halt wirklich maßlos übertreibt. Und ich glaube auch, dass der seine Finanzen 0,0 gar nicht im Griff hat und deswegen einfach nur froh ist, dass er wieder spielen kann, damit er wieder Geld kriegt.
Das könnte gut sein. Ich halte und auch da, ich stimme dir komplett zu. Ich glaube allerdings auch, dass die einzige Adresse, in der das funktionieren kann, in der Kombination mit Tom Brady ist. Weil ich hatte das Gefühl, als er bei den Patriots war, er ist zwar auch da direkt rausgeflogen, aber ich habe das Gefühl, dass wenn überhaupt er jemanden braucht wie Tom Brady, der einfach, vor dem er einen wahnsinnigen Respekt hat, weil er, glaube ich, trotzdem einfach sehr, sehr footballintensiv ist als Mensch, dieser Antonio Brown. Und ich glaube, dass eben diese Verbindung mit Tom Brady das Einzige ist, der ihn so ein bisschen in seinen Bahnen halten kann. Wenn selbst ein Coach wie John Gruden ihn nicht irgendwie eingefangen bekommt bei den Raiders, dann glaube ich, ist das wirklich so mit die letzte Adresse, wo du irgendwie landen kannst. Aber auch da bin ich ganz offen, das hier ist auch, glaube ich, wirklich seine allerletzte Chance. Ne? Also wenn das jetzt nicht hinhaut,
glaube ich auch,
dann wird es nicht funktionieren. Ich glaube, dass es für die Bucks ein High-Risk, aber auch High-Reward-Thema ist. Ne? Also wenn das funktioniert, dann glaube ich, dass der halt wahnsinnig einschlägt, weil er einfach unfassbar ist. Also aus meiner Sicht können wir darüber diskutieren, ob er der beste Receiver der letzten 10 Jahre ist. Aber wenn er eben nicht funktioniert, dann hast du auch ein Riesenproblem im Locker-Room. Und ja, okay, die Bucks sind offensichtlich auch mit der Unterschrift von Tom Brady und Rob Gronkowski im Win-Now-Modus. Von daher kann ich die Entscheidung am Ende des Tages in der Hinsicht nachvollziehen, dass man sagt, okay, lasst uns versuchen, wir sind sowieso all in. Wenn uns das Ding um die Ohren fliegt, dann mit Sicherheit nicht nur wegen Antonio Brown.
Nee, definitiv nicht. Und jetzt kommt noch eine Expertise, die ich zum Thema habe mit den Playoffs. Ich stimme dir zu, dass sie in die Playoffs kommen. Da bin ich mir felsenfest sicher. Was ein bisschen passieren könnte, und das würde ich jetzt mal vergleichen, so ein bisschen mit den 49ers von letztem Jahr. Ich würde jetzt nicht sagen wie die Ravens, weil die Ravens waren meiner Meinung nach einfach viel zu hochmütig gewesen. Letzte Saison haben wir ja auch drüber gesprochen und deswegen sind sie halt böse auf die Fresse gefallen. Ich glaube einfach, dass Leute wie ein Tom Brady, ein Rob Gronkowski, auch ein Antonio Brown und weitere Vertreter, die zu den Bucks gekommen sind, die schon viel Spielerfahrung haben, auch von höheren Positionen, ja, am Ende der Liga, am Ende der Saison. Aber man darf eins nicht vergessen, ein Großteil des Teams hat die letzten Jahre damit verbracht, quasi immer so in zweiter Reihe zu stehen. Und wenn sie mal ein Spiel gewonnen haben, war das ein Highlight. Also ich meine, die Bucks waren nie ultra schlecht. Aber ja, die Bucks waren auch nie das Top-Scoring-Team, wo du gesagt hast so, oh mein Gott, wir kommen jetzt gegen die Buccaneers. Das war immer so, also für mich war es immer so, ja, wir spielen jetzt gegen die Buccaneers. Ja, okay, das müssen die Packers eigentlich gewinnen. Weißt du, das war für mich so. Ja. Und ich glaube, das könnte halt dann auch dieses, vielleicht den ein oder anderen jüngeren Spieler auch so ein bisschen dieses Overflowing sein, weißt du, ah ja, jetzt sind wir in den Playoffs. Und dann passiert halt sowas wie Ravens gegen Titans, dass du halt auf einmal so, Moment, stopp, ne, jetzt macht mal halblang. Nee, wir gewinnen das ganz sicher und dann passiert halt sowas, wobei ich denke, da wird Tom Brady schon die Marschroute vorgeben. Ich glaube auch mit Tom Brady, und ich finde es ja auch so interessant, dass die Bucks momentan unheimlich viel besser performen als die Patriots. Muss man einfach an dieser Stelle so sagen.
Ist so.
Aber ich möchte eine Umleitung nicht auf die Patriots machen, weil ich würde ganz gerne zu meinem allerersten Spiel diese Woche kommen, denn du hast ja von Antonio Brown und den Raiders gesprochen.
Ja.
Erinnerst du dich noch, wo du das letzte Mal mit dabei warst, zu dem Thema, ja, was ich das gesagt habe?
Ja, du warst ganz früh sehr hoch oder hattest eine sehr hohe Meinung von den Raiders gehabt und hast da definitiv recht gehabt.
Ja, und jetzt sind wir bei einem 6-3 und man muss dazu sagen, die Broncos, auch wenn sie jetzt 3-6 stehen, 37-12 ist trotzdem eine Ansage.
Ja.
Und 37-12, ja, und es war ja nicht nur das, also schauen wir uns doch mal kurz die Stats an. Derek Carr, Ich habe schon mal gesagt, Derek Carr ist für mich ein sehr gut performender Quarterback, ist aber jetzt nicht die High-End-Elite, was jetzt Aaron Rodgers und Tom Brady und Co. ausmacht.
Nee, aber der ist super solide, super stark
ja.
einfach.
Und der ist auch sehr sicher. Und das macht ihn halt auch so, ich meine, das siehst du halt alle, null Interceptions, okay, null Touchdown-Würfe, aber 154 Yards. Aber für mich war der Spieler des Tages Josh Jacobs.
Ja.
112 Rushing Yards, zwei Touchdowns. Und man muss aber mal dazu sagen, diese Rushing Yards, die Rushing Yards, die er da hingelegt hat, der ist ja einfach durchgelaufen. Da war ja gar kein Gegenwehr. Also der erste Touchdown war halt so, stopp, ist da irgendjemand, der ihn vielleicht aufhalten möchte? Also er hat ja noch nicht mal Gegenwehr gehabt. Der ist durch vier Leute durchgerannt und da hat keiner den aufhalten können. Ich meine, es war jetzt natürlich hier kein Beast Mode oder kein Gronkowski oder whatever, aber Fakt war einfach der ist da durch und hat seinen Touchdown gemacht. Und wen ich jetzt auch noch ganz, 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 ganz wichtig hier nennen möchte, das sind zwei Leute, und das ist zwar, und zwar ist das Jeff Heath und Nick, jetzt muss ich gucken, ob ich ihn richtig ausspreche, Kwiatkowski, Kwiatkowski, die haben jeweils, was war das gewesen, zwei Interceptions, eine Interception, und Carl Nassib hat auch noch eine Interception gefangen. Und ja, man kann immer sagen, ja, eine Interception fangen, das ist schon was Schwieriges. Da waren welche dabei, wo ich dachte so, holla die Waldfee, da müsste auch erstmal ein Receiver dran kommen. Also,
ja.
Das war schon ein sehr gutes Auge. Und für mich war das, ich möchte jetzt auch eigentlich auch nicht viel auf die Broncos eingehen, weil, ja, Drew Lock hat wahrscheinlich 257 Yards, hat aber vier Interceptions geworfen. Vier! Vier Interceptions!
Ja.
Ich meine, so viel hat Aaron Rodgers in der letzten Saison geworfen. Sorry, ist das so harte Sage. Aber ja, da kommen wir auch gleich noch mit dazu.
Das ist auch so, ja. Also von daher, also ich bin echt, ich finde die Raiders, ich muss ehrlich gestehen, ich habe keinerlei Emotionen. Ob die jetzt 6-3, 3-6 sind, ich kann den Raiders irgendwie nichts abgewinnen. Ich weiß nicht wieso. Aber was man fairerweise sagen muss, John Gruden hat daraus echt eine richtig respektable Franchise gemacht innerhalb von zwei, drei Saisons und hat echt auch mit Derek Carr, wie du sagst, keinen Top-Quarterback, aber einen richtig soliden Quarterback. Der hat alles das, was Football, ich sag jetzt mal, leistungsfähig und stark macht. Die spielen super hart in der Defense, holen sich Bälle vom Gegner, ja, und vorne laufen sie den Ball. Also das ist halt so richtig dirty Football, dafür, wo die Raiders auch stehen. Und also 6-3 sind aus meiner Sicht da definitiv im Playoff-Rennen. Ich bin mal gespannt, aber da hast du von vornherein einen guten Riecher gehabt.
Ja, und ich bin auch mal sehr gespannt, wie das diese Saison ausgeht, weil ich glaube, dass die Raiders, die werden auf jeden Fall ein sehr ernstzunehmender Gegner in den Playoffs werden, wenn sie so weitermachen. Und man darf ja auch eins nicht vergessen, Derek Carr ist seit 2014 durchgehend bei den Raiders. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich, dass du als Quarterback, also mir fällt spontan Aaron Rodgers noch ein, Drew Brees fällt mir noch ein, der quasi so Traditions Ben Roethlisberger. Ja, aber dann ja, guck mal, selbst ein Tom Brady,
gut, der
war sehr lange. Ja, Matt Ryan. Aber sagen wir mal so, du hast trotzdem ein 50-50 und man muss dazu sagen, die Quarterbacks, die wir vorgenannt haben, sind fast alle erfolgsorientierte Teams, die sehr weit oben gespielt haben.
Ja,
bis auf wenige Ausnahmen. Und dementsprechend gab es ja keine Dings. Und die Raiders haben ja auch zwischenzeitlich, sorry, dass ich das sage, aber ziemlich beschissen auch performt.
Absolut.
Aber jetzt nochmal, ich habe auch so ein paar schöne Statistiken hier von Derek Carr gerade offen. Der Mann war insgesamt dreimal im Pro Bowl, ja, 2015, 2016 und 2017. War im College zweimal All-American und hat sogar die Thammy Board Trophy, was auch immer das ist, 2013 gewonnen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr gespannt, wo das Ganze hingeht, weil ich glaube, dass er einer der wenigen ist, der gesagt hat, so, hey, es ist eine neue Season, ich spiele meine Season, ich verbessere mich jedes Jahr und ich gucke, dass wir da oben mitspielen. Und jetzt, wo quasi so ein bisschen dieser am Anfang noch so Rückschlag war, ne, aber jetzt so, hey, nee, wir machen das jetzt. Und ich glaube, dass wir die Raiders definitiv in den Playoffs sehen und dass ich glaube, dass sie vielleicht eine kleine Überraschung werden wie letztes Jahr die Titans.
Könnte durchaus sein, ja, definitiv.
Außerdem hätte ich dann ausnahmsweise mal einen Glücksgriff gehabt, ne? nein. Ich habe mir das ja schon angeguckt und ich bin auch ganz ehrlich, für mich waren die Raiders, also ich glaube, das liegt auch daran, was du ja schon gesagt hast, so diese spielerische Erfahrung. Ich glaube, als Spieler schaut man noch mal ein bisschen anders auf ein Spiel, wie jetzt zum Beispiel auch Coach Patrick als Coach und auch als Spieler. Ich meine, der Mann hat GFL 2 gespielt, man darf das hier nicht vergessen. Das ist quasi zweite Bundesliga, wie im Fußball zweite Bundesliga, ne? Und der Patrick hat ein unheimlich krasses Regelwissen, Fachwissen. Das fand ich auch so krass, wo wir uns unterhalten haben, wo ich ihn eingeladen habe für die erste Folge, wo er dann noch so meinte: Ja, ihr habt in der Folge gefragt, wie eigentlich die Paarung zustande kommt. Und der hat mir das am Telefon komplett erklärt. Und ich dann einfach so: Moment, das kriege ich nicht mehr zusammen. So aus dem
Das ist ein
Stegreif raus.
Sonderthema.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, um jetzt aber hier dann auch mal so einen kleinen Abschluss zu finden. Du siehst es halt als sehr analytischer Zahlenfan, in Anführungsstrichen. Plus natürlich auch Fan des Sportes und der Spieler und der Qualitäten der Spieler, weil ich glaube, es gibt immer so eine Mischung aus Fan, Liebe zu einem Franchise oder zu einem Sport. Immer der gleiche Verein, das ist auch vollkommen legitim. Aber gerade im American Football finde ich es ja auch so interessant, dass du auch mal auf eine andere Mannschaft gucken kannst, weil das hat mich immer so ein bisschen am Fußball gestört. Es war selten so, dass du Überraschungen hattest am Ende einer Saison. Sonst waren immer so die fünf obersten Teams waren immer sehr ähnlich und die fünf untersten Teams waren immer sehr ähnlich gewesen. Und du wusstest halt schon, wenn der gegen den kommt, dann ist das halt schon eine Geschichte. Aber in dem Footballsport ist es halt mal so, dass die Browns von einer keinen Sieg-Saison auf einmal in die Playoffs fast kommen. Innerhalb von einem Jahr. Ne? Das ist halt, das macht halt den Football auch aus. Und dementsprechend war für mich das Spiel Raiders gegen die Broncos eins meiner Highlights. Aber was hast du denn angeschaut, Florian?
Ja, ich habe ein Spiel angeschaut, was viele mir wahrscheinlich gar nicht irgendwie zugetraut oder
Darf ich
zutrauen
raten?
würden. Ja.
Darf ich raten? Du hast dir angeschaut, Moment, 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 du hast dir angeschaut. Warum sagt mir mein Gefühl, dass du Washington Redskins gegen, Washington Football Team gegen die Lions geguckt hast?
Ich habe Philadelphia Eagles gegen New York Giants geguckt.
Naja, fast.
Von der Paarung her ein ähnlich unnatürliches Spiel. Ich kann es ja noch nicht mal sagen, wieso ich das geguckt habe. Weil ich mir bewusst, und damit würde ich so ein halbes Spiel abfrühstücken, Bucks gegen Panthers. Ich war mir klar, dass Tom Brady nach so einer Niederlage auf jeden Fall wahnsinnig zurückkommen wird. Hat aus meiner Sicht ein Bombenspiel gemacht, hat drei Touchdowns. Sie haben 46-23 gewonnen. Die haben die richtig auseinandergenommen in der zweiten Halbzeit. Das so am Rande, aber mich hat irgendwie, ich weiß nicht wieso, ich habe die Paarung gesehen, habe gedacht, da hast du Bock drauf und habe Eagles Giants geguckt. Ich bin ja eigentlich jemand, der sehr, sehr viel oder sehr hohe Wertschätzung von Carson Wentz hat, weil ich glaube, dass er ein Spieler ist, der wirklich Big Plays machen kann, der auch ein Team wirklich, was wirklich beschissen ist, auch besser macht und in die Playoffs führen kann. Allerdings. Ich glaube, einer der Kommentatoren, der englischen Kommentatoren hat, oder der amerikanischen Kommentatoren hat das gesagt gehabt. Du hast bei Carson Wentz, wenn du ihn guckst, immer das Gefühl, jeder Wurf ist so wie die Hail Mary oder das Big Play am Ende des Spiels.
Das, was Aaron Rodgers normalerweise nur dann macht, wenn es wirklich notwendig ist.
Genau, und du hast bei Carson Wentz das Gefühl, ich sage jetzt mal, im Maschinenbau würde man sagen, das ist overengineered. Und manchmal könnte er auch einfachere Sachen machen und zum Ziel kommen. Und das wird ihm im Moment so ein bisschen zum Verhängnis. Aber das ist so das, was man häufiger mal von, ich sag mal, jüngeren Quarterbacks sieht, die sehr früh recht viel Erfolg haben. Er war auf MVP-Kurs, dann hat er sich verletzt. In dem Jahr haben sie trotzdem den Super Bowl gewonnen. Letztes Jahr hat er die Mannschaft in die Playoffs fast alleine geführt. Und das sind einfach so Sachen, wo ich sage, dann kommt häufiger mal so ein kleines Loch und das hat er jetzt. Und jetzt kommt raus, ist er wirklich ein richtig guter Quarterback und kommt daraus zurück aus diesem Tief? Oder ist das Thema durch? Und ich weiß dann auch noch, als wir drüber gesprochen haben, die New York Giants sind aus meiner Sicht ähnlich wie die Dolphins dieses Jahr, aber da können wir gleich drüber sprechen, das Beste der schlechten Teams. Die Giants machen für mich ganz viele Sachen richtig gut. Ja. Die machen, da fehlt nur noch so ein bisschen was. Ähnlich wie bei den Dolphins letztes. Ich habe genau das gleiche Gefühl wie bei denen. Und ich glaube, dass sie mit Daniel Jones und dem Coaching-Staff einfach wirklich eine Chemie zusammen haben, die passt, die wirklich gut ist. Ich glaube, dass sie, jetzt fehlt ihnen Saquon Barkley, mit Sicherheit einer der besten Running Backs der Liga. Ich glaube, wenn die jetzt nochmal eine komplette Offseason haben, im Draft nochmal den einen oder anderen jungen Spieler dazu holen können, Saquon Barkley zurückhaben, glaube ich, dass die Giants nächstes Jahr das beste Team in der mit Sicherheit schlechtesten Division im Football sind. Mit den Eagles, mit den Cowboys und den. Jetzt lass mal gerade schauen, wer ist denn da noch? Und den Washington Redskins, Washington Football Team. Also wie gesagt, das sind so. Deswegen habe ich mir das Spiel angeguckt und man muss sagen, beide Quarterbacks haben jetzt nicht gigantisch gespielt. Keiner von denen hat einen Touchdown geworfen. Aber es war ein wahnsinnig interessantes Spiel, weil es ging eigentlich für beide Teams echt um alles, weil in der Division kannst du selbst, die Eagles sind jetzt bei 3-5-1, die Redskins, die Giants bei 3-7, da ist für alle noch alles drin, ja. Und
im das Moment war eben sind so ein ja bisschen, auch die Eagles auf dem Office, also wenn jetzt die Saison vorbei wäre, wären die Eagles in den Playoffs.
Ja, ganz genau.
Und kannst ich du das glaube, kurz erklären, warum? Weil es gibt bestimmt viele Leute, die auch diese Saison das erste Mal neu dabei sind, weil die Tampa Bay, also momentan wäre es ja so, dass die Buccaneers quasi ja in der Wildcard Round.
Genau.
Genau, aber die Eagles wären ja schon quasi
obwohl einen Schritt weiter. Obwohl sie viel schlechter sind, ja.
Genau, und zwar das, doppelt so schlecht.
Genau, und das liegt einfach an dem Conference- bzw. Division-System, das die NFL hat. Das heißt, jeder Sieger seiner Division bzw. seiner Conference ist automatisch für die Playoffs qualifiziert. Das sind immer vier Teams und in dem Fall ist das eben die NFC East, was die schlechteste aller Conferences ist und die werden aller Divisions ist und die werden eben an der Stelle, also wie gesagt, Philadelphia Eagles, New York Giants, Washington Football Team und Dallas Cowboys, von denen hat keiner einen positiven Rekord, von denen hat keiner mehr als 3 Siege und der Sieger von denen kommt aber trotzdem in die Playoffs, unabhängig davon. Und dann kommen eben noch die besten Teams aus den zweiten Plätzen in die Playoffs, die eben dann in der sogenannten Wildcard Round spielen. Ja.
Genau, und diejenigen, die nicht, also die quasi schon direkt gesettet sind, haben durch ihr vorheriges in ihrer Division, in ihrer Conference, haben die Möglichkeit zu sagen, sie dürfen sich eine Woche mehr ausruhen. Das macht im Football immens viel aus, weil es ist halt ein sehr, sehr intensiver Kontaktsport. Ich meine, das sehen wir jede Woche, aber wenn ihr das erste Mal selbst auf dem Platz gestanden habt und ihr werdet von einem 150-Kilo-Menschen umgerannt, dann wisst ihr das erste Mal so, ja, das so ist das, wenn man vom Auto angefahren wird. So. So am Rande. Und wenn dann ein Team halt die Möglichkeit hat und sich das quasi erspielt, dann ist das auch vollkommen, dann ist das Gold wert, weil du bist einfach fitter, wenn du eine Woche Pause hattest. Und das nutzen die Teams auch immens. Da wird nicht noch 2 Wochen lang trainiert, bis das Spiel kommt, sondern eine Woche ist da hauptsächlich Theorie. Vielleicht kann da Patrick in der nächsten Folge mal noch was zu sagen, weil der hört sich ja unsere Folgen auch an. Das ist dann wirklich hauptsächlich Theorie und auch wirklich für die Spieler richtig ausspannen. Also wirklich runterkommen, Regeneration und dann die Woche vor geht es nochmal ins Training und dann geht es halt aufs Spiel. Und das sieht man sehr, sehr oft, dass sehr selten die Teams dann wirklich in das Conference-Final kommen, die dann auch quasi eigentlich 2 Spiele hinter sich haben. Das kommt auch vor, klar, aber prozentual gesehen ist es immer das Team, das frei hatte. Also zu, ich glaube, 75%.
Ja. Ja, genau. Und da erarbeitet man sich halt, also manche der Division-Sieger werden im Prinzip auch dazu gezwungen, dass sie in der Wildcard-Round spielen müssen. Nur die besten Conference-Sieger dürfen eben direkt in die Wildcard Round überspringen. Ja, aber das ist so ein bisschen der Hintergrund da an der Stelle. Ja, jetzt ist natürlich, oder das war jetzt natürlich ein Spiel, was ich angeguckt habe, Patrick, sei es mir vergönnt, das war einfach, hat mich irgendwie gereizt gehabt und wollte ich einfach auch an der Stelle, weil wir haben natürlich unsere Präferenzteams und über die
Spiele. Ja, aber wir reden ja immer dann über die gleichen, deswegen habe ich
genau,
mir
auch gesagt, deswegen,
ich gucke mir die Raiders an, von daher, das passt schon.
Genau. Aber was hast du denn noch geschaut?
Ich möchte auf ein Spiel eingehen, das ich bin ehrlich, ich habe nur die Highlights mir angeguckt, plus noch ein paar Zusatzinformationen, weil ich habe gedacht, vielleicht passiert hier das große Wunder und ich musste dabei daran denken, wie die New England Patriots gegen die Dolphins verloren haben. die Cincinnati Bengals haben gegen die Steelers gespielt. Und ich bin ehrlich, die ersten 10 Minuten habe ich gedacht so, passiert da gerade was? Weil das erste Viertel war nicht so eindeutig. Muss man an dieser Stelle einfach mal sagen. Am Ende haben natürlich die Steelers 36-10 gewonnen. Roethlisberger saustark diese Saison. Also nachdem der auch nochmal ein gutes Stückchen abgenommen hat. Ihr müsst euch vorstellen, Roethlisberger war zwischendurch mal für die älteren Football-Fans unter euch, der war schon fast an einem Eddie Lacy dran. Der war wirklich sehr, sehr kräftig gewesen für einen Quarterback und sehr behäbig. Also, ja. Und nachdem der sich jetzt quasi doch super fit trainiert hat, gibt es jetzt aber einen herben Rückschlag für die Steelers, weil es ist nicht sicher, ob Roethlisberger nächste Woche aufs Feld darf. Weißt du warum? Hast du es mitbekommen?
Nee.
Er hatte Kontakt, unmittelbaren Kontakt mit jemandem, der jetzt positiv auf Corona getestet wurde.
Oh, okay. Nee, habe ich noch gar nicht mitbekommen gehabt.
Und wir haben das am Anfang der Saison mitbekommen, das kann dich 2 Wochen kosten. Cam Newton ist auch 2 Wochen ausgefallen.
Ja. Ja, das ist natürlich schon ein ganz heißes Thema. Aber man muss auch fairerweise dazu sagen, also die Steelers sind schon richtig gut, ne? Also, ich sage jetzt mal, Big Ben ist an der Stelle, also das ist der Spitzname von Ben Roethlisberger.
Weil er einfach ein Monster ist von einem Menschen.
Genau. Er ist also das, was man klassischerweise als Kühlschrank bezeichnet.
Es gibt nur einen Kühlschrank mit oben drauf Kühltruhe noch drauf und das ist J.J. Watt. Das ist das Einzige, genau. Was größer ist als Ben Roethlisberger.
Und die Steelers sind halt einfach ein wahnsinnig, auch wieder ähnlich wie die Raiders, die spielen eine super harte Defense, die laufen viel den Ball, aber die haben eben auch mit Big Ben einen Quarterback, der ein richtig guter Game Manager ist. Der macht nicht mehr die wahnsinnigen Big Plays, die er früher in seiner Karriere gemacht hat, aber der macht wenige Fehler. Und man hat, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, ich gucke die Steelers, die sind mittlerweile 9-0, völlig ungeschlagen und trotzdem habe ich nicht unbedingt das Gefühl, das ist das beste Team in Football.
Das ist jetzt auch vielleicht auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt hierbei. Ja, die haben jetzt 9 Spiele gewonnen. Aber schaut man sich von diesen 9 Spielen mal genau an, gegen wen die alles gewonnen haben. Ja, da waren auch Top-Teams dabei, gar keine Frage. Aber es waren auch sehr viele Teams, wie jetzt auch die Bengals, die doch etwas weiter unten spielen. Und ich möchte ganz kurz nochmal auf Roethlisberger eingehen. Der ist nach Tom Brady der Quarterback mit den meisten Super Bowl Wins, oder? Der hat 2 gewonnen. Ist da jemand, der mehr hat? Nee, ne? In seiner Karriere
noch. Brees hat einen. Wilson
hat Roger, einen. Rogers hat einen. Rogers hat einen.
Matt Ryan ich glaube, hat einen.
Ich glaube, es ist wirklich.
Nee, im Moment von den Aktiven keiner.
Ja, also
Eli ist retired. Eli hatte auch 2.
Ja, aber Roethlisberger und 3-mal AFC-Meister, ne? Das kommt ja auch noch mit dazu. 6-mal im Pro Bowl gestanden. NFL Offensive Rookie of the Year 2004.
Das spricht auch dafür von 2004, seine Rookie-Saison, einfach wie unfassbar gut und konstant der Mann auch war, ne?
Und man darf auch jetzt auch nicht vergessen, 2004. Der Mann steht in einer trotzdem sehr kontaktintensiven. Also ich meine, wenn du gesackt wirst, weil du halt nicht so auf diesen Kontakt trainiert wirst. Ja, natürlich wird auch Konstitution und so weiter ausgebaut bei dem Spieler. Und Roethlisberger ist halt einfach ein Monster. Ne? Ich erinnere nur an das Spiel vorletzte Saison, wo er quasi eigentlich hätte rausgehen müssen, weil er irgendwie die Hand gebrochen hatte. Dann tapet er sich den Arm, jagt sich irgendwelches Pferdebetäubungsmittel rein, geht wieder auf das Feld und gewinnt noch fast das Spiel. Wo ich einfach nur dachte, so, was ist denn das? Und der ist halt einfach. Also meiner Meinung nach ist das einer der Spieler, wo ich als Defense-Line-Spieler den meisten Respekt hätte, den umzunieten.
Ja, weil das weil da ist kannst kein... du auch mal gegen eine Wand laufen.
Ja, und die Wand wehrt sich. Also, und deswegen für mich persönlich, ich meine, der Mann hat jetzt, ich habe hier die Statistik auf, in seiner kompletten Stand 7. Woche der Saison 2020, der Mann hat fast 60.000 Yards geworfen in seiner Karriere. Stellt euch das mal vor, 60.000 Yards. Was hat Brett Favre?
Ich weiß gar nicht, aber der hat irgendwie ein bisschen was über 60.000. Peyton Manning hatte den Rekord und jetzt sind ja Drew Brees und Tom Brady an den beiden nochmal vorbeigezogen.
71.000 hatte Brett Favre.
Ja.
Gucken wir mal kurz, was Tom Brady hat, der ja noch aktiv ist und die Saison auch wieder sehr gut performt. 75.000.
Genau.
Fast 76.000. Glaubst du, er schafft noch die 80.000? Also ich glaube auch nicht, dass der ist noch lange nicht fertig.
Nee, also der wird auf jeden Fall diese und nächste Saison noch spielen und dann wird er auch die 80.000 haben, aus meiner Sicht.
Ja, und ich meine, das ist halt auch das Schöne am American Football. Du kannst ja auch, also irgendwann hören dir die meisten Quarterbacks wirklich auf, weil sie sagen, okay, ich bin jetzt nochmal ein, zwei Seasons bei einem anderen Team. Ja, es lief jetzt mittelmäßig, hör auf. Ich meine, so war es ja bei Brett Favre auch gewesen. Ne? Brett Favre war ja eigentlich die Ikone von Green Bay. Dann war ja dieser Streit da gewesen und trotzdem hängt heute sein Name als erfolgreichster oder mit erfolgreichster Quarterback der Green Bay Packers im Stadion, ne? Also in Lambeau Field. Gilt heute immer noch als der Held der Packers und als Lehrmeister von Aaron Rodgers. Also das ist, Rodgers ist ja mit Tom Brady derzeit das Nonplusultra, was Quarterbacks angeht.
Ja, wobei, und da würde ich gerne nochmal auf das Spiel eingehen, die Bengals haben mit Joe Burrow aus meiner Sicht einen wirklich richtig guten Quarterback da. Einen jungen Quarterback, der echt richtig gut ist. Aus meiner Sicht gibt es zwei, vielleicht drei. Kannst du mich noch hören, Patrick?
Ja, ich höre dich.
Mach mal gerade meine Kopfhörer saufen, glaube ich, gerade ab. Dann müssen wir vielleicht gleich mal rausschneiden.
Quatsch. Du, wir sind hier in Uncut-Podcast. Alles gut.
Ja. Und also die Bengals mit Joe Burrow und aus meiner Sicht die Chargers mit Justin Herbert haben zwei der aus meiner Sicht mit besten jungen Quarterbacks, die mich echt beeindruckt haben diese Saison. Das nur so am Rande wollte ich an der Stelle auch mal festgehalten haben, weil dann irgendwann kann ich mal drauf zurückkommen, wenn einer von den beiden MVP war und sagen, ah, ich habe gesagt in der ersten Saison. kleiner Spaß. Ja, aber dann vielleicht auch in der Überleitung noch ein Spiel, was ich mir angeschaut habe.
Ja, gerne.
Die Ravens gegen die Patriots.
Ja, und das habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Da bin ich mal gespannt.
Da sind wir an einem Punkt angekommen, wo ich sage, ich habe es doch gesagt. die Ravens, irgendwas stimmt da nicht. Die fühlen sich nicht so dominant an, wie sie letztes Jahr waren, wie sie aber auch am Anfang der Saison waren. Sie haben mit 6 Punkten 17-23 gegen die Patriots verloren. Ich würde noch nicht mal sagen, dass sie überheblich gespielt haben, aber ich habe das Gefühl, dass irgendwas in diesem Team brodelt und nicht passt, ja. Und aus meiner Sicht, Lamar Jackson ist unfassbar, aber er ist eher ein Playmaker und Läufer, als dass er der überragende Werfer ist. Und das rächt sich aus meiner Sicht im Moment so ein bisschen. Er hat dieses Spiel 250 Yards, 2 Touchdowns, 1 Interception. Und genau da merkst du, wie gut Bill Belichick ist. Junge Quarterbacks haben riesige Probleme mit Bill Belichick, weil er denen einfach in der Defense Probleme oder Situationen aufzeigt, mit denen sie nicht umgehen können. Und das hat man in dem Spiel wieder gesehen. Und ich weiß nicht wieso, aber die Ravens werden aus meiner Sicht dieses Jahr nicht den Titel holen.
Nee, das glaube ich auch nicht. In der Zeit, wo du nicht da warst, haben doch, glaube ich, auch die Patriots gegen die Jets gespielt, ne?
Ja.
Das war auch sowas, wo ich dachte, oh je. jetzt ist aber mal, also, wenn das die Patriots verloren hätten, hätte ich aber auch gedacht, was ist denn hier los?
Ja. Naja. Also die Patriots, das ist auch, das Team muss sich da irgendwie neu finden. Ich hoffe wirklich, dass sie dieses Jahr im Draft einen richtig guten neuen Quarterback kriegen, Cam Newton. Man merkt ihm die Limitationen dann an der Stelle mittlerweile doch etwas an. Ne? Am Anfang, wir waren ja auch alle wirklich sehr gehypt und haben uns auch wahnsinnig gefreut für ihn. Er hat auch hart gearbeitet, aber jetzt auch in dem Spiel 118 Yards, ein Touchdown. Ich erwarte einfach von jemandem, mit dem seinen Qualitäten einfach ein bisschen mehr. Er hat noch 21 Yards gelaufen mit einem Touchdown. Das heißt, auch da sieht man, der ist auch ähnlich wie Lamar Jackson. Das ist für mich ein Playmaker, aber nicht der überragende Passer. Und das sind in der Regel die Quarterbacks. Genau, und das sind aber die Quarterbacks, die am Ende des Tages meistens den Titel davontragen. Das sind nicht die Playmaker hier à la Colin Kaepernick mit San Francisco, die diesen Titel nachher holen, sondern das sind wirklich die einfach solide spielen, die wirklich gut sind. Aaron Rodgers, Tom Brady, ja, das ist einfach so. Und aus meiner Sicht ist die Kombination Head Coach, Quarterback, das habe ich schon mehrfach gesagt, das absolut Entscheidende in diesem Spiel. Deswegen, ich hoffe, dass die Patriots da an der Stelle dieses Jahr im Draft ein bisschen hochtraden und im Idealfall, es gibt ja drei wirklich richtig gute Quarterbacks, ich präferiere im Moment nur zwei davon, das eine ist Justin Fields von Ohio State und das andere ist Trevor Lawrence von jetzt habe ich den Namen vergessen, von Clemson, von den Clemson Tigers, der in seinem ersten Jahr schon die Heisman Trophy gewonnen hat und die letzten beiden Jahre auch völlig überragend ist. Das ist aus meiner Sicht das größte Quarterback-Talent nach Kollege Andrew Luck bei den Colts in den letzten Jahren. Von daher, ich hoffe, dass die Patriots da eine Chance haben, Trevor Lawrence zu bekommen. Und Bill Belichick sollte man nicht aufgeben. Das sieht man genau in den Spielen. Da sieht man einfach, wie stark der ist. Aber ansonsten war das Spiel jetzt nicht super spannend gewesen. Aber das war so mein Key-Takeaway. Bei den Ravens passt irgendwas nicht. Und ja, aber vielleicht hast du noch ein letztes Spiel, bevor wir so ein bisschen auf die Ausblick für die kommende Woche mal schauen.
Ja, ich habe eigentlich noch zwei Spiele, aber eins müssen wir definitiv reden. Und das ist, ich halte mich bei dem Packers-Spiel ganz kurz. Packers-Jaguars, Jack Luton heißt der gute Quarterback der Jaguars, hat, sagen wir es mal so, für einen Rookie eine sehr starke Performance hingelegt. Aber am Ende war es dann halt einfach wieder Aaron Rodgers und die Sicherheit auch, und das ist, glaube ich, das Wichtigste auch hierbei, die Sicherheit, denn ich habe es schon ein paar Mal gesagt, eins meiner größten Highlights in diesem Team ist aktuell vielleicht der beste Receiver im Moment diese Saison. Ich glaube, du weißt, wen ich meine. Der gute Davante Adams ist für mich diese Saison einer der gefährlichsten Spieler in diesem Sport. Also, das ist unglaublich, was der Bälle fängt, wie der sich freilaufen kann. Und für mich bisher der schönste Fake der Saison. Also, Aaron Rodgers, das war so smooth. Für diejenigen, die es nicht gesehen haben, ihr müsst euch vorstellen, es hat selbst für den Zuschauer ausgesehen, als hätte Aaron Rodgers den Ball übergeben. Also, ja. Du merkst, wenn der Fake sehr gut ist, dass die Defense-Spieler nicht mehr auf den Quarterback gehen.
Ja.
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen sollte. Davante Adams, ganz kurz die Stats. Jake Luton hat übrigens 169 Yards, einen Touchdown, eine Interception, was für einen Rookie echt nicht schlecht ist. Aaron Rodgers, 325 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Und ja, Davante Adams, ein Touchdown, 66 Receiving Yards. Und ja, das ist also... übrigens, wer mir bei den Packers dieses Jahr noch sehr, 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 sehr gut gefällt, und das ist Robert Tonyan.
Ja, spielt wahnsinnig gut, aber aus meiner Sicht trotzdem vielleicht noch eine kleine Nummer besser, wäre fast aus meiner Sicht wirklich direkt hinter Aaron Rodgers ist es Aaron Jones,
ja,
der Running Back, der eine unfassbare Saison aus meiner Sicht spielt. Aber ich gebe dir auch recht, die Kombination aus Aaron Rodgers und Davante Adams ist aus meiner Sicht auch das beste Quarterback-Wide-Receiver-Duo, was es derzeit im Football gibt.
Das erinnert mich an die Zeit, bevor Jordy Nelson sich verletzt hatte. Jordy Nelson war quasi so die Nummer 1 von Aaron Rodgers gewesen, bevor er diese Verletzungsphase losging.
Aber ich sag trotzdem, ist Davante Adams nochmal eine andere Qualität als Jordy Nelson. Von der Dynamik, von den Händen, wie er die Bälle catcht. Jordy Nelson habe ich mehr so als Slot-Receiver gesehen und Davante Adams kann wirklich alles machen. Also deswegen, ich bin sehr beeindruckt. Also für die Packers kann es dieses Jahr auch richtig weit gehen. Und ich habe dir das ja auch schon gesagt gehabt, ich sympathisiere auch wirklich mit den Packers und drück denen die Daumen.
Ja, ich denke, sie werden halt das, was sie letztes Jahr war. Also, man darf immer noch nicht vergessen, die letzte Saison, wir haben es letztes Jahr, Beginn der Saison gesagt, oh, mal gucken, was da draus wird, neuer Coach, die entlassen alle möglichen Leute, jetzt übrigens auch Randall Cobb wieder im Gespräch, dass er zurück zu den Packers kommt, ne? Also die Texans traden ihn vielleicht. Wäre ja interessant. Aber ich wollte nicht so lange auf die Packers eingehen, weil das Highlight-Spiel der Woche waren rote Vögel gegen blaue Bullen. Kann man das so sagen?
Oh mein Gott.
What
the? Das war schon unfassbar.
Alter, das war für mich bis jetzt das spannendste Spiel dieser Saison. Ich habe einen Herzinfarkt bekommen. Also, das war für mich die Kombination der besten Spielzüge, die man über die letzten Jahre von verschiedenen Teams gesehen hat und auch genauso in Adrenalin. Und dass die Cardinals am Schluss gewonnen haben gegen die Bills. Und man darf auch nicht vergessen, wir haben es Anfang der Saison, das war übrigens mein zweites Team, falls du dich erinnerst, wo ich am Anfang gesagt habe, Cardinals sollte man mal ein Auge drauf werfen. Neben den Raiders. Ey, die stehen auch 6-3 und gewinnen gegen die Bills, die 7-3 stehen. Jetzt, erst danach, davor war es 7-2. Und die haben nicht die einfachsten Gegner gehabt jetzt, ne? Ich meine, ich fand, dass die Bills die weitaus den schweren Gegner hatten als jetzt die Steelers, verhältnismäßig. Oder ja, ähnlich, aber Fakt ist einfach der, die Bills waren definitiv trotzdem die Favoriten in dem Spiel und die Cardinals haben in der letzten Sekunde das Fotofinish gemacht und gegen vier Leute sich durchzusetzen in so einer Situation und die Nerven zu behalten, wow, das war. Wow, jetzt aber ich bin jetzt
Die
ruhig, sag
Frage,
deine
die.
Meinung zu dem Spiel.
Also, ich glaube, Kyler Murray ist echt richtig gut. Ja? Also, das war, als ich eben so gesagt habe, so drei richtig gute junge Quarterbacks nach Herbert und Burrows ist für mich auch Kyler Murray echt ein wahnsinniger Playmaker. Aber ich glaube, auch da wieder haben wir wieder so jemanden, Cam Newton, Lamar Jackson. Er läuft ja auch super viel. Er ist unfassbar athletisch. Der schlägt ja Cuts, das ist unfassbar. Aber die Frage, die ich mir stelle, und die stelle ich dir auch, was war besser, der Catch oder der Wurf? Grundsätzlich würde ich im ersten Moment sagen, der Catch, weil zwischen zwei Leuten das Ding
Vier,
runterzupflücken,
zwischen vier, es waren vier
oder
Gegenspieler.
vier, aber der Wurf auch, er rollt raus, rutscht noch so knapp an einem Sack vorbei, im Seitwärtslaufen dreht er die Schulter auf und im Rausfallen kippt er das Ding hoch und wirklich in den perfekten Punkt, wo DeAndre Hopkins eine Chance hat, das Ding zu fangen.
Und die Uhr war
Also
schon
das
auf
war schon,
null. Die Uhr war ja schon auf null, ne? Das war ja
unfassbar.
genau
Aber
so.
deswegen die Frage, was fandst du besser? Ich kann es gar nicht sagen. Ich glaube, am Ende des Tages vielleicht wirklich sogar der Wurf, den genau da so lange in der Luft zu haben, dass der hinlaufen kann und gleichzeitig an die perfekte Stelle zu positionieren. Natürlich funktioniert das nur, wenn man auch den Receiver hat, der das Ding dann runterpflückt. Aber ja, also war schon ein unfassbares Play. Aber auch, wie du sagst, das Spiel war auch einfach spannend gewesen. Und
Ja,
beides Playoffs-Teams, beides Teams, die echt gut sind. Ich habe ja ganz am Anfang der Saison schon gesagt, die Bills sind richtig gut, die werden auf jeden Fall die Division gewinnen. Aber die Cardinals haben mich auch so ein bisschen überrascht.
auf jeden Fall. Und sind wir ganz ehrlich, ich glaube auch, dass das ist ja auch das Schöne im American Football. Es kann von Woche zu Woche umschwingen. Du kannst als Team 3-0, 0-3 starten und kannst trotzdem durchrennen und kannst doch die Saison quasi dominieren. Und die Cardinals hatten ja Startschwierigkeiten. Aber was dann daraus geworden ist und welche Selbstsicherheit, ich glaube, dass der Push jetzt gegen die Bills, solange sie nicht den Fehler machen wie die Ravens und hochmäßig werden. Also Cardinals sind für mich auf jeden Fall ein Team. Da sehe ich es aber ähnlich wie damals Cam Newton bei den Panthers, wie du es gerade eben auch
Ja.
schon gesagt hast, schöner Vergleich. Hoffen wir mal, dass es nicht dazu führt, dass es halt
So
eine
ein One-Hit-Wonder,
Überheblichkeit,
ne?
ja, das war halt wirklich schade, weil Cam Newton ist momentan für mich auch eine ein bisschen tragische Figur. Aber sagen wir es mal so, für Leute, die sich für Football interessieren, schaut euch allein davon die Highlights an, die gibt es auch kostenlos in der NFL-App, ist auf 6 Minuten zusammengefasst. Das ist einfach der Wahnsinn. Also das ist so ein Spiel, wünscht man sich eigentlich für den Super Bowl, dass so ein Spiel passiert, weil das
Ja,
war
mit dem Ende auch.
Fotofinish und wie du gesagt hast, meine Meinung dazu abgegeben, der Wurf war noch mal krasser als der Catch, weil wenn du als Spieler aus vier Leuten, also das heißt, die Position war ja berechenbar gewesen auch für die Defense-Spieler. Und natürlich ist es sauschwer, aber man muss auch dazu sagen, der ist ja gefühlt 3 Meter hochgesprungen. Also das war ja auch noch so eine Sache, wo du denkst so, meine Güte, wie hoch springt denn der Junge? Nee, das war halt bis jetzt das vielleicht das spannendste Spiel der Saison, vielleicht auch bis jetzt das beste Spiel der Saison, was Entertainment auch angeht. Und ich weiß halt, dass beide Teams definitiv für alle weiteren Teams, die jetzt auf die treffen werden, eine harte Nuss werden. Ne? Also ja. Okay, wir reden heute extrem lange, weil wir haben uns so lange nicht gesehen. Würden wir mal switchen auf unsere Ausblick auf die kommende Woche?
Definitiv. Was sagst du denn, Cardinals Seahawks? Wo wir gerade beim Thema sind, ne?
Ganz ehrlich, nachdem die Seahawks jetzt wirklich die letzten 2 Wochen schon eher so, ich würde es den Cardinals gönnen.
Ich glaube auch, dass die Cardinals gewinnen. Auch da würde ich nochmal auf den Punkt zurückkommen. Ich habe das am Anfang gesagt gehabt. Für mich sind die Seahawks echt überragend, aber die haben ein Riesenproblem. Die Defense ist totale Scheiße. Und ich sag mal so, Russell Wilson war am Anfang auf MVP-Niveau und hat das im Prinzip das so ein bisschen kaschiert, was da gefehlt hat bei dem Team. Aber man sieht mittlerweile, er spielt ja nicht auf MVP-Niveau und dann verlieren die auch relativ schnell. Also ich sehe die Seahawks auch nicht als Titelcontender und glaube auch, dass die Cardinals gewinnen werden.
Glaube ich auch. Ah, übrigens, noch eine kleine Info zu der aktuellen, also vergangenen Woche. Die Colts haben die Titans geschlagen mit 34-17. Das sollte man, also die Colts sind für mich gerade auch eine Überraschung.
So ein Dark House Team, ja.
Ja, wer spielt denn noch nächste Woche? Du hast
den Bengals Washington.
Muss ich dazu eine Meinung abgeben?
Nee, überspringen wir. Ja. Falcons Saints. Relativ deutliche Kiste, glaube ich, ne? Für die Saints.
Ja, Saints definitiv. Also Bengals, Washington sage ich die Bengals übrigens. Also vielleicht haben sie ein bisschen Mut gefasst.
Ich bin nicht bereit, eine Aussage zu tätigen.
Fun Fact, ich habe übrigens in den 90ern schon was mit Football im Hut gehabt, ohne dass ich es wusste, weil meine Schwester hat mir mal ihren Pullover zu klein war, wo ich gerade so am Wachstumsschübe hatte, habe ich von meiner Schwester einen Washington Redskins Pullover geschenkt bekommen. Das ist mir gerade eben eingefallen. Und zwar war ich da sage und schreibe 6 Jahre alt. Das war meine erste Berührung mit Football, ohne dass ich es wusste.
Damals hat sich noch keiner Gedanken darüber gemacht, ob das Logo der Redskins offensive wäre. Und jetzt haben wir ja das Washington Football Team. Aber auch Randnotiz. Ich glaube, genau. Jetzt kommt das mit Sicherheit offensichtlichste Spiel Pittsburgh Steelers gegen Jacksonville Jaguars. 9-0 und? Gegen 1-8.
Aber... Die Jaguars haben nicht schlecht gegen die Packers gespielt. Das war knapp. Und die Packers haben bis auf einen wirklich großen Fehltritt, oder sagen wir mal anderthalb, wenn man das Spiel noch mit den Vikings noch mit dazu nimmt, aber im Endeffekt, ich würde sagen, ja, Steelers gewinnen, aber die Jaguars... Aber es wird
kein Blowout.
Nee, glaube ich auch nicht. Ja. Aber jetzt kommen wir zu was Spannendem. Patriots Texans. Das klingt jetzt erstmal so, hä, wieso spannend? Doch, ich glaube, es wird ganz spannend.
Ja, ich tippe auf die Patriots.
Ah, komm, nimm mal die Texans. Ja, komm, Sympathie für die Texans.
J.J. Watt.
Ey, ich muss den Mann so lange noch einmal... Ich glaube, der hört auch noch der Saison auf. Ich glaube, bei dem ist jetzt Feierabend. Das
könnte gut sein. Er hat so viele Verletzungen gehabt. Ja. Aber gut, Eagles, Browns.
Boah, ich weiß gar nicht mehr, warum ich die Browns... Also, was war denn da eigentlich in den letzten Wochen auch wieder los? Das war halt alles so, ja, wir haben gewonnen,
so richtig up and down, ne?
Ey, es ist...
Aber sie werden trotzdem gewinnen.
Ich glaube auch, dass die Browns gewinnen. Und das wird vielleicht auch dann der Startschuss sein, um mal wieder besser und stärker zu performen.
Lions, Panthers.
Das gewinnen die Lions. Ich glaube, das
ist nicht besser. Ich sag die Panthers. Sie haben mir nicht so schlecht in der ersten Halbzeit gegen die Bucks gefallen, aber schauen wir mal. Titans, Ravens.
Ich glaube, das ist
wohlgemerkt Re-Spiel der Conference-Final oder des Conference-Halbfinals des letzten Jahres.
Was die Titans überraschend gewonnen hatten, nachdem sie davor die New England Patriots rausgekickt haben, und zwar sehr solide. Das war dieses Hochmäßigkeit kommt vor dem Fall, ne? Spiel.
Genau. Ich tippe auch auf die Titans.
Ich auch. Die Ravens sind momentan so einem Down, so eine Schlaufe nach unten. Ich sag, es gewinnen die Titans. Vor allem, weil sie jetzt auch nochmal beweisen wollen, weil sie gegen die Colts verloren haben. Ey, nee, wir können besser.
Genau. Jets, Chargers. Chargers auf jeden Fall. Die Jets werden, glaube ich, kein Spiel mehr diese Saison gewinnen.
Ich glaube daran, dass die Jets ein Spiel gewinnen. Das wird gegen die Chargers sein.
Gut. Dolphins, Broncos. Klarer Fall. Dolphins, ich bin auf deinen Hype-Train aufgesprungen. Die Dolphins sind geil.
Ja, vor allem der First Quarterback, wo mir jetzt leider der Name gerade entfallen ist, performt...
Tua Tagovailoa.
Genau. Sag ich doch, Gesundheit. No offense gegen diesen Spieler vom Namen her, aber es ist halt, manchmal sind gerade gewisse Spieler aus Amerika, die wirklich schwere auszusprechende Namen haben, wie man es auch sehr schwer merken kann. Aber die Dolphins, da merkt man auch, das ist so ein bisschen wie damals Carson Wentz, Nick Foles, da haben es beide Quarterbacks drauf, die haben beide Bock auf das Spiel und jetzt bin ich mal gespannt, was da noch passiert. Aber das wird definitiv Dolphins ihr Spiel werden.
Cowboys, Vikings.
Als renommierter und herzblütiger Packers-Fan müsste ich auf die Cowboys tippen, aber ich sehe es ganz realistisch, das werden die Vikings gewinnen.
Ja, die Vikings haben auch jetzt die letzten 3 Spiele in Folge gewonnen. Die sind so ein bisschen am Kommen. Ich tippe auch auf die Vikings. Dann kommt
jetzt
dein
spannend.
Team,
Packers-Coles.
Ganz ehrlich, ich glaube, dass die Colts das Spiel gewinnen werden. Ich glaube, dass die Packers das bessere Team sind, aber ich glaube, in dem Spiel werden die Colts gewinnen.
Ja, das Schlimme, also ich sage die Packers, klar. Und ich glaube, wenn die Packers dieses Spiel gewinnen, dann wird es gefährlich für alle Gegner, für den Packers. Also wenn die Packers das Spiel gewinnen, vor allem die Colts haben jetzt ihren Hype, weil sie gegen die Titans gewonnen haben. Ich glaube trotzdem, dass die Packers das gewinnen. Und ich sage jetzt voraus, dass die Packers das sehr klar gewinnen werden.
Okay, Wir sind gespannt. Chiefs gegen Raiders. Wir haben eben so ein bisschen eine Lobeshymne auf die Raiders gesungen. Trotzdem Kansas City aus meiner Sicht, da komme ich jetzt vielleicht auf einen Punkt. Ich hatte das ja mal kurz angefangen, glaube ich, in der letzten Folge, bevor ich eine kleine Pause eingelegt habe. Die besten Teams der NFL. Für mich sind die Chiefs das beste Team der NFL.
Sind sie auf Platz auch aktuell? 1.
Für mich kommen danach auf Platz 2 die Green Bay Packers und dann auf Platz 3 die Pittsburgh Steelers. Ich glaube, dass die Chiefs die Raiders an der Stelle nicht vom Platz fegen, aber doch recht souverän gewinnen werden, weil sie auch das erste Spiel verloren haben. Und ich glaube, die Chiefs haben ein bisschen was gut zu machen.
Ja, und trotzdem möchte ich an dieser Stelle dagegen wetten.
Okay.
Ich hoffe es einfach. Schön wäre es ja. Und jetzt kommen wir zur letzten Partie von
Rams Bucks.
Ey, vor allem die Rams, das ist halt für mich dieses Jahr ein komisches Hin und Her. Also das ist ja auch ein...
Gegen ja, aber es ist ganz... Also ich habe mir die Stats mal angeguckt. Bei den Rams ist es ganz offensichtlich, in dem Moment, wo Jared Goff Zeit hat, weil der Pass-Rush des Gegners nicht gut ist, gewinnen die. Wenn er nicht gesackt wird und unter Druck gesetzt wird, hat er Zeit und dann ist er wirklich gut. Und dann gewinnen die Rams auch, weil sie aus meiner Sicht mit Sean McVay einen der besten Coaches haben.
Ja.
Von daher, die Bucks haben eine richtig gute Defense. Ja, deswegen glaube ich, wird es ein richtig enges Spiel. Ich glaube, dass wir auf beiden Seiten eine Interception sehen werden. Wir werden auf beiden Seiten definitiv Sacks sehen. Aaron Donald auf der einen Seite das unaufhaltsame Monster und auf der anderen Seite eine wirklich kollektiv gute Defense der Bucks. Ich tippe auf einen ganz knappen Sieg der Bucks, aber die Rams sind für mich im Moment das zweitbeste Team in der Division da drüben. Ja.
Man darf auch nicht vergessen, dass die Rams definitiv einen der aggressivsten, das war schon irgendwie seit 2 Jahren ist es so, die haben eine ultra aggressive, gefährliche D-Line. Und mir tut es natürlich immer noch weh, dass Clay Matthews da nicht mehr den Ding, aber er ist halt auch inzwischen gealtert. Ich meine, der hat 2011 den Super Bowl mit den Packers gewonnen, dann ist er ja getradet worden, beziehungsweise Free Agency. Dann wurde er von den Rams nochmal geholt für eine Saison und jetzt ist er halt einfach raus. Klar, ist Herzschmerz da in der Richtung, weil wegen dem Mann habe ich angefangen, Football zu spielen. Aber Fakt ist der, die Rams sind einfach saustark und wenn ein Clay Matthews, der 2 Jahre zuvor noch als mit J.J. Watt als mit der gefährlichste oder 3 Jahre davor mit als einer der gefährlichsten Defense-Spieler überhaupt galt, ist dann noch nicht mal mehr da in die Dings schafft und die Rams trotzdem unheimlich gut performen. Das ist halt einfach so ein Fakt, das ist vielleicht mit einer der gefährlichsten Defenses überhaupt in dieser Liga.
Ja, und damit haben wir, glaube ich, eine richtig coole Folge.
Wir haben eine Stunde gesprochen und ich wette, Patrick setzt nochmal eine halbe Stunde drauf, da könnt ihr euch 90 Minuten Football. Es ist ein halbes Footballspiel und ein Bundesligaspiel. Seht ihr mal.
Patrick, ich sag wie immer ganz lieben Dank. Es hat nochmal richtig Spaß gemacht. Ich freue mich auf nächste Woche und in dem Sinne gebe ich zum Schlusswort an dich ab.
Ja, ich sage natürlich auch vielen, vielen lieben Dank. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken bei der NFL-Fans in Deutschland-Gruppe. Dass wir dort uns wöchentlich auch natürlich bewerben dürfen, dass wir dadurch sehr viele neue Hörer bekommen haben, Fans bekommen haben. Und an dieser Stelle möchte ich einen kleinen Aufruf starten, für all die es bis hierhin durchgehalten haben. Schickt uns doch gerne mal eine Sprachnachricht bei Facebook im Messenger und sagt euch, was ist euer Lieblingsteam und warum. Es kann 2-3 Minuten gehen und dann würden wir das in den nächsten Folgen, ich höre mir das dann gerne rein und wenn das qualitativ und wenn das passt, dann werdet ihr hier eingespielt und dann könnt ihr auch sagen, ob ihr namentlich genannt werden wollt oder nicht. Wichtig wäre mir nur, sagt kurz euren Namen. Vor- oder Nachnamen ist in dem Fall dann egal, aber ihr sagt so, hey, ich bin der Jonas zum Beispiel und mein Team sind die Kansas City Chiefs, weil oder und was mir noch wichtig wäre, wie lange schaut ihr denn schon American Football? Weil ich glaube, die Football-Fans sind die besten Fans der Welt und die können wir auch ruhig mal hier mit in den Podcast einladen. An dieser Stelle möchte ich jetzt auch dann an Patrick abgehen, unseren Coach Patrick, der hoffentlich, weil ich weiß noch nicht, ob er es diese Woche schafft, wenn, dann hört ihr ihn jetzt, wenn nicht, dann war's das und wir hören uns nächste Woche und auch Florian, ich weiß es immens zu schätzen, weil Florian, muss man dazu sagen, hat beruflich momentan extrem viel um die Ohren, wirklich, dann ist er noch, der gute Mann auch noch verheiratet. Hat privat momentan sehr, sehr viele schöne Dinge vor sich, wo ich sage, die kosten auch nochmal extrem viel Zeit und trotzdem nimmt er sich das hier und quatscht mit mir eine Stunde über American Football. Das weiß ich sehr, sehr zu schätzen an dieser Stelle und ja, Sarah, an dieser Stelle einfach Dankeschön und bis zur nächsten Folge und ja, bis dann.
Dir auch. Danke, Patrick. Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.
Hallo, Leute. Ich melde mich heute mit einer Frage, die vor langer Zeit mal von Patrick im Podcast gestellt wurde, wie eigentlich der Spielplan zustande kommt. Wann welches Team, wo gegen welches Team spielt. Also die Zeiten generell werden von den Fernsehnetworks ABC und von Fox und CBS festgelegt. Also diese Terminierung ist eigentlich willkürlich. Ja, die können letzte Saison, als die 49ers schlecht waren, hatten ein Sunday Night, nee, vorletzte Saison, als sie schlecht waren, hatten ein Sunday Night Game, wurde das kurzfristig mal auf den mittleren Sonntagsslot gezogen und ein anderes in späten Slot, also beziehungsweise ein Sunday Night Game. Also die Terminierung, was die Zeiten am Spieltag angeht, ist willkürlich von den Networks. Zum Spielplan selbst. Das ist eigentlich relativ schnell und simpel erklärt. Du spielst ja in deiner Division mit vier Teams. Das sind automatisch sechs Spiele. Hin- und Rückspiel, einmal zu Hause, einmal auswärts. Sechs Spiele, 16 Spiele sind es insgesamt. Jetzt nehmen wir anhand der 49ers mal den Spielplan zur Hand. Sie haben also sechs Spiele, jeweils zwei Seahawks, zwei Cardinals, zwei Rams. Dann spielen sie gegen die AFC, und zwar spielen sie da momentan in diesem Jahr die AFC East, Dolphins, Bills, Jets und Patriots. So kommen die Spiele diese Saison zwischen 49ers und Jets oder Dolphins zustande, weil in diesem Jahr diese Division dran ist. Dann spielen sie, sind dann vier Spiele, also kommen wir schon auf 10. Dann spielen sie gegen dieses Jahr, Gott sei Dank, gegen die NFC East. Also in der NFC kommt eine Division dran und in der AFC. Und dieses Mal ist es die East mit Giants, Eagles, Washington Football Team und Cowboys. Sind wir dann bei 14 Spielen. Dann kommen noch zwei Spiele hinzu. Und das waren zufälligerweise die letzten zwei, die sie hatten. Einmal gegen die Packers und einmal gegen die Saints. Jetzt, wieso Packers, wieso Saints? Ganz einfach, die 49ers waren in der letzten Saison Erster in der NFC West. Und um den Spielplan zu füllen, spielen sie dann automatisch gegen den ersten aus den verbleibenden zwei Conference, Divisions, die sie nicht komplett spielen. Das heißt also, kurz zusammengefasst, eine Division aus der AFC komplett, eine Division aus der NFC komplett, jeweils die ersten auch aus den restlichen Divisions und die eigene Division, Hin- und Rückspiel. Das rotiert jedes Jahr. Das heißt, ich weiß jetzt nicht genau, was nächstes Jahr dran ist für die 49ers, aber zum Beispiel könnte das Ganze jetzt so aussehen, dass die 49ers switchen auf die AFC West, spielen dann gegen Chiefs, Raiders, Broncos und Chargers. Und in der NFC, sag ich mal, auf die North, spielen dann gegen Packers, Lions, Vikings, Bears. Jetzt werden sie Vierter in der Division. Dann spielen sie noch gegen, ich sag jetzt mal, den letzten aus der East, nicht festnageln, Giants beispielsweise, und den letzten aus der South, wieder, wie gesagt, nicht festnageln, Falcons. Das wäre dann der Spielplan für nächste Saison. Und dann kam ja die Frage, warum Brady nie gegen oder nie in gegen die 49ers zum Beispiel oder so gespielt hat oder in San Francisco. Das ist auch relativ einfach erklärt, da du nur alle 4 Jahre gegen eine Conference aus der AFC spielst als NFC-Team, wird im ersten Jahr, wenn es stattfindet, sagen wir mal 49ers gegen Patriots, spielen sie in San Francisco. Dann vergeht ein Jahr, wo sie dann gegen den Westen, gegen den Norden dann im zweiten Jahr, gegen den Süden im dritten Jahr und dann wieder in den Osten kommen. Und dann wird einfach von den 4 Spielen gegen die Ostteams das Heimrecht getauscht. Das heißt also, du spielst nur alle 8 Jahre als Patriots in San Francisco in der Regular Season. In den Playoffs eigentlich nie, weil Playoffs sind ja separat voneinander. Ja, das ist die relativ einfache Erklärung, wenn man es mal verstanden hat, kann man sich eigentlich auch die Spielpläne bis auf 2 Spiele für die nächsten Jahre zusammenbauen. Also da ist bis auf 2 Spiele nichts, was nicht klar ist. Und die 2 Spiele sind halt abhängig davon, welche Position macht mein Team und welche Positionen dann die anderen Teams in ihrer Division haben. Genau. Simpel erklärt. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Das zu diesem Teil.
I'm pretty sure.
Yeah!
Gotta get their fast shot. Turn it off.
The field.
Don't cross the hash.
Yeah!
Flat LeBron.
Yeah! To go! Run him! Stay on him, boy.
That's a sack.
On the ball. Good job.
That's a sack.
Rick, you didn't know what you were doing.
Angela, remember, if he goes out, he's going to go on the ball.